Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Blickpunkt Wahrheit Show. Heute haben wir den 17. März 2018 und mit dabei sind der Phil.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Luke.
Hallo.
May.
Hallo.
Und Flo.
Hallöchen.
Hallo und ich bin Jörg. Ja, wie immer könnt ihr uns fleißig anrufen. Der Telefonhörer sitzt aktiv. Ich hoffe, wir kommen auch gut durch. Wir hatten vorher nochmal einige Tests gemacht wegen unseren, ja, damit wir ja gehört werden. Und ich hoffe, ich höre oder ihr hört mich nicht dreifach oder fünffach. Eventuell mal einen Browser wechseln oder so im Zweck, den Fall, falls halt irgendwas, ja, doppelt ankommt oder so. Dann, wer uns anrufen will, natürlich brauchen wir dazu ein Mikrofon. Das ist immer ganz wichtig und vielleicht am besten den Firefox oder besser gesagt Chrome Browser ausprobieren. Das hat bis jetzt funktioniert. Hoffe ich mal. Ansonsten ein bisschen probieren. Okay, ja, wie ist denn unser Titel heute? Giftanschlag auf Doppelagenten Skripal und seiner Tochter. Putin ist mal wieder der übliche Verdächtige. Das ist ja eigentlich eine Überschrift, die man ständig sagen kann. Vor allen Dingen, dass Putin der übliche Verdächtige ist. Ist ja nicht das erste Mal, vor allen Dingen damals mit den anderen Doppelagenten Litvinenko. Dann hatten wir vor ein paar Jahren diesen Nemtsov, den russischen Journalisten, der umgebracht wurde, wo Russland schuld ist. Dann hatten wir auch die syrischen Giftgasangriffe, wo natürlich auch Putin dahinter steckt. Und jetzt seit dem 8. März, dass Putin höchstpersönlich nach England gereist ist und den Doppelagenten Skripal und seine Tochter mit einem sowjetischen Gift vergiftet hat. Und ja, das ist natürlich alles logisch, passt alles, haut hundertprozentig hin. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns heute befassen, warum denn Putin nicht der Täter ist und nicht, wie viele Medien sagen oder fast alle westlichen Medien vor allen Dingen, dass eben Putin schuld ist. Genau, ja, da ist natürlich auch die erste Frage, wer ist denn dieser Skripal überhaupt? Was hat er gemacht oder woher kommt er überhaupt? Und ja, muss ich selber kurz nachschauen. Genau, das ist, der heißt Sergei Viktorovich Skripal. Der ist am 23. Juni 1951 in der Sowjetunion geboren. Er war ein ehemaliger Oberst der sowjetischen oder des sowjetischen Militärnachrichtendienstes GRU. Und dann später, ich glaube in den 90er Jahren, war er dann ein Überläufer und arbeitete dann für den Auslandsgeheimdienst MI6. Das heißt, ein klassischer Doppelagent, der erst für die eine Seite arbeitete und dann die Fronten wechselte. Und er wurde dann, glaube ich, wann wurde er festgenommen? Ich glaube 2004, glaube ich, ja. Da kam es ja dann zu diesem Austausch oder dass er halt in Russland angeklagt wurde und halt auch verhaftet wurde dementsprechend. Und dann kam es auch zum Austausch, wo 2010. Genau. Ja, und wo halt dann der Skripal halt ausgetauscht wurde gegen festgenommene russische Agenten, wo es ja ein Austausch letztendlich stattfand. Genau, und dann war eigentlich Ruhe gewesen. Er hat dann in England gelebt, in diesem Fall in Salisbury. Und bis halt dann zum 8. März 2018, wo halt diese Gestalt auf einmal wieder auftaucht und vergiftet wird und dann natürlich alle Medien auf einmal nach Russland zeigen, ganz zufällig an diesem Tag. Genau, erstmal so viel zur Einleitung zu den Hintergründen. Und dabei wurde halt auch seine Tochter mit vergiftet auf einer Parkbank, wohlgemerkt in Salisbury. Und die sind jetzt seit dem 8. März in einem Krankenhaus und geht's halt dementsprechend nicht gut, weil sie halt eine chemische Waffe in Berührung kam letzten Endes. Genau. Und dann ging halt die ganze Medienpropaganda los, natürlich von Westen und der Hexe May. Der Premium-Hexe, Premierministerin May, muss man sagen. Und die hat dann den großen Trommelwirbel gestartet, dass Russland schuld ist, Putin ist schuld und dann sofort auch oder sehr zeitnah alle Diplomaten entlassen aus England, noch ein Ultimatum gestellt, dass Russland sich rechtfertigen soll und so weiter, was Russland auch intelligenterweise abgelehnt hat. Genau, und jetzt stehen wir vor diesem ganzen Chaos, was wir haben. Genau, hat jemand erstmal was dazu zu sagen? Zu diesem Chaos, was angerichtet wurde von England hauptsächlich?
Ich
Ja, ihm fehlen so ein bisschen die Worte, ne? Ja, bedenklich ist es halt, ne, wenn wir einen Schritt vollzogen haben, wo reine Hypothesen und es ist sehr wahrscheinlich das quasi als als Schuldzuweisung reichen, dann ja, vielen Dank auch. Wohin geht das dann? Das ist so momentan das, worüber ich mir am meisten den Kopf zerbreche, was das Thema betrifft.
Ich meine, der Hauptpunkt, der angeführt wird, ist ja, dass dieses Novichok Nervengift eingesetzt wurde, was in den 70ern und 80ern in der Sowjetunion verwendet wurde. Das ist so der einzige, also das ist sozusagen das Hauptargument, dass das sozusagen eine eindeutige Spur nach Russland wäre. Aber jetzt kann man natürlich, also ich meine, reicht das sozusagen, um diese Verbindung herzustellen? Das ist jetzt halt die Frage. Das ist halt das Einzige so. Es gibt sonst keinen nachvollziehbaren Grund sozusagen. Also es gibt sonst keinen Hinweis weiterhin.
Als Grund, der gesehen wird, den man aber genauso gut eben auch als Gegengrund sehen könnte, vielleicht eben noch das Beispiel anderer Doppelagenten und so die Vergiftungsfälle, die es da gab. Es ist ja wirklich, als ob man eine Visitenkarte am Tatort hinterlässt, wenn man einfach nur den Giftstoff ändert, aber ansonsten es quasi genauso macht. Also Entschuldigung, also den Russen traue ich ein bisschen mehr Intelligenz zu. Das ist irgendwie so... Es ist so, ja, es könnten auch die Amerikaner sein. Wir finden einfach überall wieder irgendwelche Kampfstoffe und deshalb wandern wir da ein. Und das wiederholen wir immer, immer, immer wieder. Und also das ist halt so, wenn man drüber nachdenkt, warum sollten sie es genauso nochmal machen?
Ja, vor allem, ich meine, das ist jetzt auch kein absoluter Hardcore-Hightech-Giftstoff sozusagen, den jetzt nur die Russen herstellen können. Also es können andere genauso herstellen.
Ja, und da hat ein Kommentator auf, ich glaube auf RT oder so, hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das ist so ein bisschen wie, als hätte man da noch an die Wand irgendein Graffiti gemacht, Putin war hier, und am besten noch ein Lader irgendwo abgestellt um die Ecke.
mit einer Sowjetfahne drinnen, Russlandfahne. Mhm.
Vor allem, ich meine, ja. Nächste. Was ich mir halt nur überlege, ist, ich meine, wenn das Absicht gewesen sein soll, quasi so eine Visitenkarte zu hinterlassen, dass auch alle Welt weiß, dass es die Russen waren, warum dann nicht offiziell Stellung dazu beziehen? Also warum sagt dann Putin nicht offiziell, ja, wir haben den vergiftet, jetzt könnt ihr mal sehen. Also ich meine, das macht ja keinen Sinn.
Genau, also das ist so der Narrativ, den auch so Boris Johnson und so dann gesponnen haben, weil natürlich haben viele gesagt, auch der ehemalige Bürgermeister von London, hatte ich auch gesehen, der hat es auch gesagt, also nach dem Motto, ja, die Russen haben ja überhaupt gar kein Motiv dafür, also es wäre ja totaler Quatsch, weil ich meine, die alle Welt ist eh gegen sie und jetzt steht die Fußball-Weltmeisterschaft an und so, also die wären ja wirklich total bescheuert und die Wahlen natürlich auch.
Ja, die Wahlen.
Und das, eigentlich ist es ja klar, aber dann die Gegennarrativ ist halt, ne, was Boris Johnson dann auch sagt, nach dem Motto, naja gut, der wollte halt ein Statement setzen, dass Leute sich zweimal überlegen, halt die Seite zu wechseln. Ne? So nach dem Motto, das kann passieren, wenn ihr mich verratet.
Und also es ist absurd. Also 14 Jahre später oder 8 Jahre später sozusagen, dass man dann halt mal auf die Idee kommt, ja, dieser blöde Skripal, den konnte ich noch nie leiden, den vergifte ich jetzt mal. Das macht ja Sinn, weil morgen sind die Wahlen in Russland und zufällig dieses Jahr ist auch noch die WM, da tue ich doch mal
da,
mit.
Da schieße ich mir einen eigenen Fuß und gehe nach England und mach sowas.
Genau. Ja, hurra, hurra, noch mehr Sanktionen. Ja. Überzieht uns mit Sanktionen.
Das klingt irgendwie wie ein ganz komischer, abstruser Kriminalroman.
Ein schlecht geschriebener.
Genau. In der Klasse der Schundliteratur.
Mhm. Und vor allem, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Kommt wieder.
Es ist auch ganz witzig, also wir hatten ja vor mehreren Wochen, nur 2-3 Wochen nochmal eine große Kältewelle gehabt und vor allen Dingen auch in Großbritannien. Und da war halt interessanterweise, wer hat da sofort Gas an England geliefert, weil die hatten keins mehr zum Heizen. Es war natürlich Russland und das Gas war auch nicht sanktioniert worden. Wie die haben nicht vergast?
Nein, das hast du jetzt gesagt.
Nein, das war Heizgas, Flüssigerdgas. Ach so. Die haben einen Tanker hingeschickt. damit sie Engländer oder viele Millionen Haushalte einfach weiter heizen konnten.
Ja, ja, aber das haben die natürlich nur gemacht, um zu zeigen, ha, hier seht mal, wie abhängig ihr von uns seid. Ja.
Natürlich.
Das haben sie nicht gesagt, aber die haben sich anders rausgeredet. Ja.
Ja, das ist wirklich unfassbar, einfach, also.
Ja, ich finde auch, das Niveau ist einfach auch erstaunlich. Es hat ja irgendwo auch einen Unterhaltungswert, ne? Der Boris Johnson, der dann, also,
oh Gott.
Es gibt zwar, genau, oh Gott. es gibt zwar keine Beweise, aber es ist highly likely, dass, und außerdem muss man ja noch sagen, da ist ja auch diese russische Smugness und Arroganz, mit der eben nicht kommentiert wird. Also, was ist denn das bitte für ein Argument? Das könnte man über ihn genauso sagen. Also, es ist reine Projektion. Und dasselbe auch der Typ bei der Pressekonferenz da vom Verteidigungsministerium, dieser Junge, der da einen auf Macron gemacht hat mit der starken Ansage. Also Entschuldigung, Russia should go away and shut up. Mi, 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 mi. Also das ist irgendwie...
Das, Snowflakes.
Das, ja, wirklich. Es ist erschreckend. Das ist internationale Politik.
Ja, Kindergarten. Das ist echt krass, diese plumpe Berichterstattung. Ich meine, ich habe so einen Artikel gelesen im Stern, da heißt es dann zum Beispiel, für Großbritannien steht fest, Russland ist für die Giftgasattacke auf den Ex-Spion Skripal verantwortlich. Doch in Moskau zweifeln viele daran. Im Staatsfernsehen läuft die Propaganda auf Hochtouren. Das ist eigentlich interessant, wenn man also was dieser Satz allein impliziert, ist sozusagen, wenn für Großbritannien das feststeht, dann hast du, kleiner Bürger, das zu glauben. Ja? Und ja. Russland, oder der Zweifel, ja, der ist immer in Russland. Und der Zweifel ist immer das Produkt von russischer Propaganda. Das impliziert dieser Satz allein. Damit geht es dann schon los. Und wenn man dann...
Die Russen können gar nicht wissen, weil die sind doch alle total geknechtet und unterdrückt und desinformiert.
Ja. Und ich meine, jeder, der zweifelt sozusagen, der reiht sich dann ein sozusagen in diese Reihe der propagandistisch sozusagen Beeinflussten.
Putin-Gläubiger.
Und das Interessante ist, wenn man dann den Artikel weiterliest und irgendwie hofft, dass es vielleicht ein sachliches Argument gibt, irgendwie nachvollziehbaren Beweis, stößt man nur auf solche Formulierungen wie: detaillierte Beweise hat die britische Regierung bisher nicht öffentlich vorgelegt. Wobei diese Formulierung auch interessant ist, weil nicht öffentlich vorgelegt heißt schon vorgelegt, aber inoffiziell, so als wenn es die geben würde.
Ja, aber das wird echt so, wird man auf eine falsche Spur gelenkt, ne? So nach dem Motto, ja, die haben das schon bewiesen, wir haben es halt nur noch nicht gesehen. Aber
ja, genau. Meine,
und es ist ja auch schon heftig, wenn man sich mal überlegt, also wir sprechen hier von zwei Atommächten, also quasi eine Atommacht beschuldigt eine andere, quasi einen Giftgasanschlag aufs eigene Land durchgeführt zu haben. Also das muss man sich mal überlegen. Ich meine, man stellt sich mal vor, das wäre jetzt eben nicht der besonnene Putin und der besonnene Lavrov, die da am anderen Ende sitzen würden, sondern halt wirklich irgendein Spinner. So, ich meine, was wäre dann? Also es ist schon völlig wahnsinnig eigentlich.
Ja. Das hat auch, was May vor uns, glaube ich, meinte, halt auch so beängstigend letztendlich, dass mit wenig sich anlegen, weil wir hatten ja auch vor zwei Wochen eine Show gemacht, gerade auch zum Beispiel auch über die neuen Superwaffen, die Putin entwickelt hat, die eigentlich den Westen total lahm dastehen lassen, und dann ein paar Wochen später legen sie halt mit ihrer Propaganda los, um wieder gegen Russland und Putin zu hetzen.
Ja, und was dabei überhaupt nicht auftaucht, ist ja diese OPCW, diese Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Wer hat von denen offiziell bescheinigt bekommen, dass eben die chemische Waffenproduktion eingestellt wurde? Russland. Was man für die USA und für UK eben nicht sagen kann. Ne? Also das ist so, die waren da so transparent, dass sie diese Sachen abgebaut haben. Und andere Länder, die jetzt die großen Vorwürfe äußern, die sind den Schritt noch nicht gegangen. Und das war ja auch das Ding, ne? Also dass diese Salisbury, das sind doch irgendwie nur 8 Meilen oder sowas, da ist doch ein so ein englisches Labor auch, was, glaube ich, auch mit Kampfstoffen und so zu tun hat.
Ja.
Und wo es heißt, dass es da auch Proben gibt von diesem, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt.
Dieses Novichok, oder?
Genau. Novichok.
Novichok. Mhm. Da hat auch RT heute einen Artikel rausgebracht, dass selbst England dieses, ich glaube es war England gewesen, dass die selbst dieses Novichok produziert haben oder produzieren können. Genau. Also zumindest von russischer Seite wurde das veröffentlicht. Und wenn man dran denkt, einfach der Kampfstoff ist aus den 70er Jahren. Ja. Natürlich befassen sich Geheimdienste damit und halt auch geheime Organisationen oder chemische Labore. Es ist auch für die kein Problem, wenn es heutzutage hochmoderne Forschungslabore gibt, noch solche Sachen zu produzieren oder herzustellen oder zu ändern, wenn es denn überhaupt dieser Stoff war. Das ist ja momentan auch nur die Behauptung, die wir haben von den Medien. Was es dann wirklich war, ist sieht dann vielleicht nochmal ganz anders aus.
Ja, das Problem ist einfach, dass wir keine Fakten präsentiert bekommen. Genauso wie bei den ganzen anderen Vorwürfen der letzten Jahre, wo einfach nur irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden, aber es entweder nicht hinterlegt wird mit Fakten oder es wird dann gesagt, ja, die CIA hat herausgefunden, es ist so. Und dann muss man es halt glauben.
Ja, und dann wird halt eben darauf gebaut, dass, weil ja die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, also nicht gerade dazu angehalten wird, also kritisch zu denken. Also schon allein, also in unserem Bildungssystem wird das ja deutlich, dass sie das dann alles einfach so hinnehmen.
Man kann ja einfach dann in die Vergangenheit gehen, nach 2001, zum 11. September, wo zufällig dann Ausweis gefunden wurde und auch innerhalb von ein paar Stunden halt auch sofort die Täter präsentiert wurden. Und das ist immer wieder dasselbe Prinzip. Und ich kann auch den Menschen verstehen, die dann sagen, okay, das war wirklich so gewesen, weil man bekommt eine Antwort, die plausibel klingt und dann hinterfragt man halt nicht weiter. Und das ist dasselbe Rezept, was heutzutage immer noch angewendet wird.
Ja, und man bekommt halt auch eine ganze Geschichte aufgetischt. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum das so gut funktioniert in den Medien, weil diese Geschichte, die hat ja einen Anschluss an quasi jahrzehntelange Kalte Krieg, Spionage, Thriller und die James Bond und was weiß ich, das ist ja alles genau das Ding, ne? Also so die Russen entwickeln wieder irgendeine fiese Geheimwaffe und also da ist ja so ein ganzer kultureller Boden da, ne, für diese ganze, deswegen glaube ich, funktioniert es auch so gut, ne? Weil die Leute, also viele Leute denken halt sofort, naja klar, die Russen, natürlich haben die irgendwelche Geheimchemielabore und vergiften die Welt. Na klar, also wie könnte es anders sein, ne? Weil man hat es einfach tausendmal gehört und gesehen in irgendwelchen Filmen und überhaupt, ne?
Ja, das funktioniert bei Leuten, die halt wirklich einfach nur so eine sehr oberflächliche Wahrnehmung haben und sich halt nicht genau mit der Materie auseinandersetzen.
Ja, das ist auch anstrengend, ja. Also genauer nachzudenken ist anstrengend. Also gerade dann, wenn man auch nicht weiß, also wie man da vorgehen muss
oder vorgehen kann. Ja, und ich glaube, die meisten, oder also der Mensch an sich kann ja nicht wahnsinnig komplexe Systeme überschauen, ne, und sucht nach Mustern und nach Lösungen. Und wenn das halt passt und die Argumente immer weiter aufeinander aufbauen, dann schlucke ich das halt, weil zumindest bleibt dann ein Teil dessen, was ich an Neuigkeiten, Nachrichten aufnehme, bleibt halt erklärbar. So, also muss ich schon mal da nicht weiter nachdenken, sondern da gibt es eine Erklärung, das habe ich dann begriffen.
Ja, das kann man sich auch vorstellen, halt in der Zeit, wo man einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt ist, also wo es viel zu viele Informationen gibt, so, wo man gar keine Zeit hat, sich damit genauer zu beschäftigen. Und dann reichen einem so die Schlagzeilen, die halt dann aber auch sehr subjektiv gefärbt sind. Also die stellen jetzt nicht differenzierten Zusammenhang dar von, was weiß ich, Befürwortern und Kritikern, sondern direkt schon das Ergebnis. Ja, also der war's. Also was weiß ich, die Maschine MH17 stürzt ab über der Ukraine. Und am nächsten Tag steht in der Zeitung, stopp Putin, ja. Also so, es ist schon klar, jeder, der ein bisschen genauer hinguckt, der weiß, okay, so schnell kann man das gar nicht rausfinden. Da muss es erstmal ein Verfahren geben, ja. Da muss es Untersuchungen geben, das muss man erstmal, man kann das ja nicht einfach mal so in die Zeitung schreiben eigentlich. Aber die Leute denken dann, gut, aber wenn die das in die Zeitung schreiben, dann müssen sie es ja wissen. Das ist dann auch so ein bisschen diese Obrigkeitshörigkeit, ja. Also genau. Wenn's schwarz auf weiß da steht, dann muss das geprüft sein. Dann stellt man sich irgendwie selbstverständlich vor, dass es dann mit rechten Dingen zugeht. Und das ist halt genau die Falle, das zu denken. Das ist halt sehr, sehr naiv, einfach. Sehr naiv. Unglaublich naiv. Aber viele Menschen sind eben unglaublich naiv, was das angeht.
Also gegen halt einfach kein Gegenbeweis dazu, oder der Gegenbeweis erreicht sie nicht und sie geben sich halt dann einfach mit der einfachen Antwort zufrieden. Ist halt, glaube ich, Martha Stout geschrieben, fällt gerade der Titel nicht ein. Ich glaube, Paranoia Switch, gerade wenn jemand emotionalen Zustand ist, wie zum Beispiel halt bei den Anschlägen 2001, was ein Schockzustand, glaube ich, für jeden von uns war, selbst wenn wir weit fernab von Amerika wohnen, dass man dann viel empfänglicher ist für solche einfachen Antworten und Propaganda letzten Endes, dass man die schneller glauben kann.
Ja, und dann ist auch immer noch, also wenn man dann halt auch dann ständig, also diesen Reizen dann ausgesetzt wird und ständig immer diesen Bildern, also da nimmt man die Bilder auf, also prägt sich das dann so ein und erklärt das für sich dann eher so als Wahrheit. Mhm.
Ja. Und ich denke mal, was halt auch immer dabei ein sehr großes Problem ist, ist halt einfach, dass, gerade wenn es um Putin geht, er immer entweder mit den KGB-Agenten von damals verglichen wird und auch mit der damaligen Sowjetunion. Das ist halt ein riesen Fehler. Das ist halt einfach, wie halt Putin letztes Mal auch sagte, wo wir ihn zitiert haben in der letzten Show, dass Leute in Rente gehen sollen, die halt immer noch in der Vergangenheit leben, letzten Endes, und was halt viele auch einfach machen. Und Putin ist nicht mehr derjenige aus der Sowjetunion. Russland ist ein ganz anderes Russland als vor den 1990er Jahren oder bevor Putin an die Macht kam.
Ja, Jörg, ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, das ist halt wirklich was man echt betonen muss, dass Russland nicht mehr die Sowjetunion ist. Also das ist ja genau dieses Bild, was uns vermittelt wird, ne? Dass nach dem Motto, Putin war irgendwie sauer, dass die Sowjetunion untergegangen ist, und dann hat er sich gedacht, na, baue ich sie halt wieder auf. So, ne? Das ist ja so die Geschichte, die uns aufgetischt wird. Und aber wenn man sich mal genau überlegt, was mit dem Land passiert ist, ne? Das gab diesen Kollaps in der Sowjetunion, und dann gab es halt wirklich mehrere Jahre, die wirklich ganz grausam waren, wo dieses ganze Land oder dieser Kontinent, muss man ja sagen, halt wirklich kurz davor war, völlig zusammenzubrechen, und die Leute im Elend gelebt haben. Und aus dieser Asche heraus ist dann halt eben jetzt ein neues Land entstanden, was halt völlig anders ist. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, und es hat überhaupt nichts mit der Sowjetunion zu tun. Und deswegen, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig zu trennen.
Genau, ja, stimme ich auch vollkommen zu, ja, dass das der Fall ist.
Ich meine, was mir auch immer auffällt, sage ich mal, jetzt Leute, die dann die Schlagzeilen halt so übernehmen einfach, haben dann aufgrund, sage ich mal, des mangelnden Hintergrundwissens dann echt so die Vorstellung, dass so jemand wie Putin oder Assad zum Beispiel plötzlich wirklich wahnsinnig ist, ja, und völlig irrationale Entscheidungen trifft. Die monströs sind. Also das wird uns so angenommen. So, ja, der ist jetzt plötzlich total verrückt geworden. Und so akzeptiert man die ganzen Inkonsistenzen in der offiziellen Narrative, wo, wenn man dann drüber nachdenkt, feststellt, der hat doch gar kein Motiv da. Schadet der sich doch selber zum Beispiel. Das wird dann überbrückt in dem Moment mit der Vorstellung, ja, der ist ja auch sowieso total wahnsinnig. Also völlig irrsinnig, wie ein Geisteskranker.
Da fällt mir immer Gaddafi von Libyen ein, wo ich auch immer dachte, dass der Typ wirklich einen Schatten hat, weil den haben sie dann immer in diesen extremen Bildern dargestellt, weil er dort wirklich manchmal etwas seltsam rumgerannt ist mit diesen goldenen Jogginganzügen, mit der riesen Brille, und die, wo ich halt denke, dass die bewusst diese Bilder eingesetzt haben, um ein Bild von Gaddafi zu erzeugen, dass der verrückt ist. Ich habe damals ehrlich gesagt auch gefressen, muss ich sagen.
Absolut, und, du siehst ja von Putin auch immer Bilder, wo er jetzt düster aussieht und irgendwie aussieht wie jetzt so ein James Bond Bösewicht und so. Ich meine, das ist ja schon Inszenierung, das weiß man ja schon. Ja, du kannst jeden Menschen, ja, kannst du so abbilden. Ja, du musst einfach mal ein Paparazzi-Fotografen einfach, die machen ja irgendwie mehrere Bilder in der Minute. Ja, da hast du natürlich mal einen Frame drin, wo jemand jetzt gerade richtig übel aussieht. So, also das kann man, die Wahl der Bilder sozusagen inszeniert das ja schon.
Man muss natürlich fairerweise sagen, dass Putin dem ja auch ein bisschen in die Hände spielt durch seine legendären PR-Kampagnen, ne? Also wie er schwimmt und wie er jagt und wie er auf dem Pferd reitet und so, ne? Und ich meine, das wurde natürlich hier dann auch entsprechend aufgegriffen.
Ich denke mal, bei Putin sind es vor allem die Bilder, die ich im Kopf habe. Da gibt es auch diese Extrembilder, wo du so auf dem Stuhl fotografiert wurde. Ich weiß nicht, wer der Fotograf war, aber diese Bilder finde ich halt schon immer ziemlich extrem.
Ich glaube nicht, dass er da so fotografiert wurde. Es wurde einfach so zusammengeschnitten.
Das ist die Frage, das weiß ich halt nicht.
Ja. Und selbst wenn. Es sind nur Bilder, es sind keine Fakten.
Ja, man kann mit Bildern wirklich so viel machen, so viel transportieren, also Informationen, die mit der Persönlichkeit, die dahinter steckt, wirklich gar nicht übereinstimmen. Zum Beispiel, ich kenne Leute, die sagen, Putin wirkt zu kalt, also wie ein Fisch. Und deswegen wäre ihm halt solche Art von Bösartigkeiten zuzutrauen.
Also, ja, müssen Sie sich mal die... So, jemand muss sich dann mal halt zum Beispiel mal die Putin-Videos, Interviews anschauen. Ja. Von Oliver Stone zum Beispiel. Also einfach mal Gelegenheit haben, so jemanden, so ein Monster in Anführungszeichen, halt mal wirklich sprechen zu lassen am Stück, mal längere Zeit, um sich davon zu vergewissern, ob das wirklich so ein Monster ist halt. Also wenn man nur so einzelne Bilder sieht, könnte man das vielleicht denken, aber...
Ja, also das ist also etwas, wo Putin einfach in mehreren Facetten präsentiert wird. Also vielschichtiger und tiefer, als wie es halt in den herkömmlichen Medien, sage ich jetzt mal, passiert.
Und ich meine, es ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man nicht den offiziellen Medien folgt und vielleicht mal ein bisschen auf RT reinguckt oder auf Sputnik oder auf eine ganze Reihe von anderen alternativen Medien, KenFM zum Beispiel, und sich einfach mal anhört, was die Leute sagen und was Putin denn wirklich gesagt hat, dann kann man leicht auch ein ganz anderes Bild sehen, das eben nicht präsentiert wird in den Medien.
Ja, die Mühe muss man sich dann halt machen. Mhm. Wenn man sich die Mühe halt nicht macht und nur so eine vage Vorstellung hat und nur Schlagzeilen in Form von Schlagzeilen denkt, dann ist man wie ein Kind eigentlich, ja, was darauf angewiesen ist, dass die Obrigkeit ja, einem dann sagt, was von etwas zu halten ist. So. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Erwachsensein, finde ich, ja, dass man sich selber mit den Dingen auseinandersetzt und sich selber ein Bild macht. Mhm. Es ist sehr kindlich, wenn man das so auf die leichte Schulter nimmt und es irgendwie so oberflächlich sich damit beschäftigt. So. Ich meine, das macht einen dann eigentlich zu einem unmündigen Bürger. Man hat gar keine Ahnung. Also man hat keine Information, man hat kein Wissen.
Ja, aber es ist aber halt auch echt so ein schmerzvoller Prozess, ne, den ja jeder von uns wahrscheinlich gemerkt hat, wenn man anfängt, einfach mal tiefer zu graben. Weil wenn du anfängst, dich umfassend zu informieren und dann zwangsläufig Sachen hinterfragst, kannst du halt nicht bei einer Neuigkeit und bei einem Thema aufhören, ne? Also dann ist es nicht nur Putin, dann ist es der 11. September, dann sind es so scheinbar banale Sachen wie deine Ernährung und also so, das ist halt extrem schmerzvoll, ne? Und viele können das, glaube ich, einfach gut ausblenden oder das Leben lässt keine Zeit dafür. Das ist, ich glaube, dass das einfach ganz viel Bewusstsein und Kraft kostet, zu sagen, ich setze mich dem aus und ich lese weiter und ich informiere mich und ich gucke auch dahin, wo es jetzt erstmal echt weh tut, weil ich muss Sachen über den Haufen werfen. Ich ertappe mich immer noch dabei, dass ich manche Sachen lese und ich möchte es fast glauben. Also weil ich denke dann so, es kann doch nicht sein. Wenn das 15 Zeitungen schreiben, warum sollte ich mit meiner kleinen Randnotiz, die mich hier anspringt, warum sollte ich richtig liegen und warum sollten alle anderen falsch liegen? Das kann doch irgendwie nicht sein. Also so ein Teil von mir denkt, es wäre so schön, es einfach wieder glauben zu können. So, also ich glaube, das ist einfach, das kostet Menschen ganz viel und so wie viele von uns leben, ist da ganz wenig Raum für.
Ja, das stimmt. Und das stimmt schon.
Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, ist, dass manche Leute, die dann auch anfangen umzudenken, also als Resultat dessen, wenn sie sich mit alternativen Informationen beschäftigen, dass die dann sich fragen, ja, was bedeutet das dann für mein Leben oder auch für meine sozialen Beziehungen? Ja. Also werde ich dann noch, wie viel kann ich meinen Freunden erzählen davon? Oder muss ich mit dieser ganzen Last des Wissens alleine bleiben? Hallo?
Ja, das stimmt. Ich meine, sie nehmen auf jeden Fall mal an, auf jeden Fall, wenn man sage ich mal, eine unpopuläre Meinung vertritt, eckt man an bei seinen Freunden oder Kollegen. Ja. Das muss man
aushalten, ne?
Aushalten können, genau, ja.
Aber es ist doch auch Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, also dass man das Gefühl hat, also das, ich glaube, das habe ich jedes Mal, wenn wir hier in der Sendung sitzen, da, dass man immer wieder drauf kommt, dass es, oder ich zumindest hätte es für mich lange nie gedacht, dass ich mich mal selber zensieren muss oder so nach dem Motto, wähle deine Schlachten, halt überlege, mit wem ich über was rede, ne? Wo ist es sinnvoll, wo stößt man auf offene Ohren und kann mal vielleicht einen Gedanken äußern, den jemand anders weiterdenkt. Es ist nur noch schwarz und weiß und grau scheint es irgendwie nicht mehr zu geben. So.
Ja, es ist so eine Hysterie regelrecht. Also man kann sachlich sich nicht mehr über kontroverse Sichtweisen auseinandersetzen. So. Es gibt nur die Mainstream-Narrative und wenn man das auch nur ansatzweise anzweifelt, ist man sofort ein Verschwörungstheoretiker und ein Putin-Versteher oder Schlimmeres noch. Ja. Es gibt ja wirklich schlimme Begriffe für Menschen, die versuchen irgendwie schlau zu werden aus all dem. Und ja, das muss man sich dann schon überlegen, ja, ob man das bereit ist einzugehen.
In so seiner Weise machen sich die russischen Medien darüber eher lustig über diese ganze Sache, weil es einfach...
Man kann sich am gewissen Punkt eigentlich nur noch drüber lustig machen, weil es inzwischen so absurd ist.
Ich würde nur sagen, ich spiele mal einen Audioclip vor, der heute von der Welt auf YouTube veröffentlicht wurde. Und den können wir dann mal Stück für Stück auseinandernehmen, was denn unsere Medien und teilweise auch Angie dazu sagt, zu diesem ganzen Vorfall.
Guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Skripal und dessen Tochter hat das russische Außenministerium jetzt den britischen Botschafter einbestellt. Noch heute Vormittag wird er zu Gesprächen im Außenministerium in Moskau erwartet. Und die dürften schwierig werden. Die Vorwürfe Großbritanniens werden immer massiver. Der britische Außenminister sagte, die Entscheidung für das Attentat sei höchstwahrscheinlich von Putin selbst getroffen worden. Der Kreml wies diese Anschuldigung sofort zurück. Das sei eine unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln. Mehr von Thomas Leber.
Die britische Polizei ermittelt inzwischen wegen Mordes. In seinem Londoner Haus soll der russische Exilant Nikolai Gluschkow durch Druckausübung auf sein Genick gestorben sein. Und das, nachdem ein Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und seine Tochter begangen wurde, mit einem Kampfstoff, einst entwickelt vom russischen Militär. Ein weiterer Fall, der die Krise zwischen Moskau und London befeuert, jetzt auch international. Ich möchte den Briten die Solidarität aller Alliierten zusagen, die einen Angriff in ihrem Land verurteilen. Wir vermuten tatsächlich, dass Russland dahinter steckt.
Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und insofern werden wir uns heute auch damit beschäftigen, was die richtige Reaktion ist.
Europa denkt über Sanktionen nach. London hat inzwischen russische Diplomaten ausgewiesen. Der Gegenschlag wird nicht lange auf sich warten lassen. Das ist ein ernstes Problem für uns und wir werden natürlich die britische Regierung in dieser Angelegenheit maximal unter Druck setzen. Dass Präsident Putin ausgerechnet jetzt einen Wahlkampfauftritt in einer chemischen Einrichtung absolviert, könnte durchaus Berechnung sein. Heute Abend will Moskau seine Reaktion auf die Ausweisung der Diplomaten bekannt geben. Rechtzeitig zur Wahl am Wochenende kommt die von vielen Russen als Bedrohung von außen empfundene Aktion also nochmal ins Rampenlicht. Das könnte ein Grund mehr sein, für Putin zu stimmen.
Gut, also wir können das jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Erstens ist die Wortwahl äußerst brisant. Es wird von Gegenschlag gesprochen, von russischer Armee, was früher die Sowjetunion war, die das Kampfmittel entwickelt hat. Das heißt, Sowjetunion und Russland wird gleichgesetzt. Aber wir können ruhig mal ein Stückchen durchgehen und wenn gerade was einfällt, einfach mal kurz aufjaulen und da kann ich dann stoppen. Okay.
Stopp!
Okay.
Phil? Noch weiter.
Okay.
Stopp!
Ja, Phil?
Nee, noch nicht ganz.
Okay.
Guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Skripal und dessen Tochter hat das russische Außenministerium jetzt den britischen Botschafter einbestellt. Noch heute Vormittag wird er zu Gesprächen im Außenministerium in Moskau erwartet.
Und die zu was für Gesprächen? Aus welchem Grund werden die einbestellt?
Das ist die Frage.
Erfahren wir das?
Nein, erfahren wir nicht.
Erfahren wir die russische Seite, warum die vorhaben, den einzubestellen? Was die Gründe sind? Was die Fakten sind? Nee.
Ja, und eine Randnotiz noch zum russischen Botschafter. Also der Typ ist echt cool. Der hat auch einen Twitter-Account und der rentet da immer ganz gut rum. Also das lohnt sich. Ich glaube,
ist natürlich
UK oder so.
Was die Russen machen, ist eine vollkommen legitime Aktion. Gerade wer solche dummen Behauptungen aufstellt und ein Land beschuldigt und einen Präsidenten beschuldigt, jemanden umzubringen, dann wird natürlich auch die Diskussion gesucht und hat auch die Argumentation, wo die anderen halt einfach nur wild rum posaunen und behaupten und die versuchen halt ein Gespräch zu finden natürlich. Okay, gehen wir weiter.
Dürften schwierig werden. Die Vorwürfe Großbritanniens werden immer massiver. Der britische
Die Vorwürfe. Ja. Ich höre nichts von Fakten.
Ja.
Ich höre bis heute nichts von Fakten. Ich habe noch in keiner Zeitung irgendeinen Fakt gelesen.
Vor allem, was heißt, die Vorwürfe werden intensiver? Was genau heißt denn das? Da denkt man doch irgendwie daran, dass die Fakten sich auftürmen und das Bild sozusagen immer deutlicher wird.
Das ist ja Quatsch. Hätte, könnte, sollte noch eventuell wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sein.
Ja.
Oder dass das noch mehr Doppelagenten umgekommen sind.
Das ist einfach eine Floskel, das ist halt nur Effekt. Ja. Es klingt dramatisch so. Ja. Und es regt die Fantasie des Zuhörers an. Darum geht es eigentlich.
Also ich finde, dazu passt auch schon die Anfangsmusik ganz gut. Also so
aber die ist, glaube ich, Standard von Welt, vermute ich mal.
Ja, so dramatisch.
Gell? Ja.
Ja.
Dass es bei jeder Sendung so ist. Okay, also die Vorwürfe, also man könnte auch sagen, die Propaganda hat sich vermehrt. Okay, gehen wir weiter.
Der Außenminister sagte, die Entscheidung für das Attentat sei höchstwahrscheinlich von Putin selbst getroffen worden.
Höchstwahrscheinlich von Putin höchstpersönlich.
Ja, weißt du, wenn sie wenigstens, sage ich mal, den Gedankengang erläutern würden, wie man darauf kommt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er das persönlich getroffen hätte. Den Gedankengang, den würde ich ja gern mal hören, ja, von demjenigen, der das sozusagen vermutet.
Ja. Also wieder null, kein einziger Fakt, sondern nur eine Behauptung. Okay, gehen wir weiter. Wir sind erst bei 35 Sekunden von 2 Minuten 21.
Der Kreml wies diese Anschuldigung sofort zurück. Das sei eine unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln.
Ja, mindestens.
Mindestens, ja.
Die hätten noch dazu sagen können, weil der Kindergarten aus England, der hat sich vollkommen daneben benommen.
Apropos Kindergarten, ja, die Stimme, die da gleich kommt, die klingt auch so, so wie wenn jemand mit einem Kind spricht. Müsste man drauf achten.
Okay, gehen wir weiter.
Von Thomas Leber.
Die britische Polizei ermittelt inzwischen wegen Mordes.
Stopp.
Gehen wir mal inzwischen. Okay, die haben jetzt mal angefangen, nach den ganzen Behauptungen mal zu gucken, was wirklich passiert ist.
Und achtet mal darauf, wie er spricht. Ja. Das klingt wirklich sehr pädagogisch. Ja.
Ja, pädagogisch. Und ermittelt wegen Mordes, ne? Das ist auch immer so ein beliebter Trick, den die Medien dann anwenden, dass man sagt, ja, die Polizei wurde eingeschaltet, es laufen Ermittlungen oder so, aber das heißt ja alles noch gar nichts, ne? Wenn ich bei der Polizei anrufe und sage, keine Ahnung, der Herr Müller hat mir was geklaut, dann laufen Ermittlungen, aber das heißt überhaupt nichts, ne? Also
die Unschuldsvermutung, zumindest nach deutschem Recht, ist doch da mal ganz vorrangig. Und vor allen Dingen wegen Mordes.
Es war einmal vorrangig, wie wir bei dem Beispiel sehen.
Und wegen Mordes ist natürlich auch eine ganz große Behauptung, weil die beiden leben ja noch.
Ja, also, aber wer ist denn das Beispiel, was sie da bringen? Also er kommt doch jetzt gleich auf so ein Beispiel, wo irgendjemand...
anscheinend ist danach nochmal ein Russe irgendwie gestorben irgendwo.
Ja,
und
gestern.
Und das war dann wahrscheinlich auch Putin.
Ja, gestern ist halt, ich weiß gar nicht den Namen, der ist halt auch, wohnt auch in England und hatte was mit Wirtschaft zu tun. Der wurde gestern tot aufgefunden, weil halt Gewalt an seinen Hals angewendet wurde. Darauf beziehen sie sich.
Ah ja.
Ja klar, die räumen jetzt einfach mal schnell alles aus dem Weg, ja?
Ach so, und das sind dann auch die gehäuften Vorwürfe. Der Krieg gegen Russland.
Ah, okay.
Jetzt verstehen wir es.
Okay, ich mache weiter.
In seinem Londoner Haus soll der russische Exilant Nikolai Gluschkow durch Druckausübung auf sein Genick gestorben sein.
Man könnte auch sagen, er wurde erwürgt, Fragezeichen.
Aber die Stimme ist doch geil von dem, oder?
Auf.
Das ist echt so eine Geschichtenerzählerstimme.
Ja, aber auch so total investigativ. Also so, ja.
So suggestiv, ne?
Es passt vom Niveau halt.
Ja.
Und das, nachdem ein Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und seine Tochter begangen wurde, mit einem Kampfstoff einst entwickelt vom russischen Militär.
Stopp! Stopp. Da werden auch einfach Verbindungen hergestellt, für die es wieder, wieder kein Beweis genannt wird. Ne? Und das nachdem. Die Sachen müssen zusammenhängen, auch wenn wir es gar nicht wissen.
Vor allem die einstmals hergestellt wurden, ja.
Des russischen Militärs.
Es klingt im ersten Moment so, als wenn genau die eingesetzt wurden, einstmals hergestellt wurden. Ja? Ist ja auch Quatsch. Also das suggeriert das in der Formulierung, aber das ist, ist ja nicht so.
Und es war damals, wie wir es vor uns hatten, einfach das sowjetische Militär, nicht das russische. Okay, gehen wir weiter.
Weiterer Fall, der die Krise zwischen Moskau und London befeuert, jetzt auch international. Ich möchte den Briten die Solidarität aller Alliierten zusagen, die einen Angriff in ihrem Land verurteilen.
Stopp.
Ja, ich wollte noch einen Schritt zurück, weil das sind ja auch so, das sind so subtile Sachen, die Krise zwischen Russland und London. Ne? Also das ist so, der, den du als erstes nennst, ist quasi der Verursacher der Krise, aber eigentlich die Krise wird ja aus London befeuert. Also dann können Sie bitte auch London als erstes nennen, weil ich höre dann Krise und Russland. Also so, weil es einfach so kurz hintereinander genannt wird. Also
Und gleichzeitig beziehen Sie sich natürlich mit dieser Aussage, mit dieser Krise zwischen diesen beiden Ländern auf die vorherigen Propagandawellen bezüglich Putin und Syrien und Assad, die auch alle erstunken und erlogen sind. Also es baut auf Lügen auf und darauf wird die nächste Lüge fabriziert.
Okay, jetzt hören wir gerade den Macron, dem französischen Präsidenten.
Macaroni.
Tatsächlich, dass Russland dahinter steckt.
Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und insofern werden wir uns heute auch damit beschäftigen, was die richtige Reaktion ist.
Stopp. Das ist mal wieder so eine Null-Aussage, oder?
Also, genau. Also so total vernebelt und also absolut unklar.
Ja, aber ich muss muss man Merkel fast schon in Schutz nehmen, weil ich meine, immerhin fängt sie jetzt nicht an, irgendeinen Schwachsinn zu erzählen wie die anderen.
Ja. Ne? Okay, das stimmt auch,
richtig. Sie zieht sich halt einfach wie immer aus der Affäre, ne? Sagt halt gar nichts.
Genau.
Aber füllt die Stille von nichts sozusagen einfach durch einen komplizierten langen Satz. Ja.
Genau, aber besser nichts sagen in so einer Situation als halt schwachsinnige Anschuldigungen. Also von
richtig.
Daher, also Plus eins für Merkel.
Richtig.
Die hat ja vor kurzem auch erst einen Pluspunkt bekommen, zumindest von uns. Okay, gut, machen wir weiter.
Europa denkt über Sanktionen nach. London hat inzwischen russische Diplomaten ausgewiesen. Der Gegenschlag wird nicht lange auf sich warten lassen.
Genau, hier haben wir typische kalter Kriegsworte. Gegenschlag.
Gegenschlag.
Krieg. Propaganda. Und vor allen Dingen wurden ja vor, ich glaube auch diese Woche, die Sanktionen sogar verlängert von einigen europäischen Ländern. Das heißt, die wollen jetzt noch mehr draufhauen. Okay, ich mache weiter.
Das ist ein ernstes Problem für uns und wir werden natürlich die britische Regierung in dieser Angelegenheit maximal unter Druck setzen. Dass Präsident Putin ausgerechnet jetzt einen Wahlkampfauftritt in einer chemischen Einrichtung absolviert, könnte durchaus Berechnung sein. Heute Abend will Moskau seine Reaktion auf die Ausweisung der Diplomaten bekannt geben. Rechtzeitig zur Wahl am Wochenende kommt die von vielen Russen als Bedrohung von außen empfundene Aktion. Also nochmal ins Rampenlicht. Das könnte ein Grund mehr sein, für Putin zu stimmen.
Ja, also hier wird ja eine riesen Verschwörungstheorie aufgemacht, dass irgendwie, man weiß zwar nicht genau wie und warum, aber irgendwie hat Putin das alles inszeniert, um seine Chancen bei der Wahl zu erhöhen. Also ja. Es ist schon unglaublich. Und auch, er sagt ja sozusagen im ersten Satz nach dem Motto, die britische Regierung hat halt die russischen Diplomaten ausgewiesen. Aber es wird irgendwie so gedreht, dass Putin das eigentlich ja fast schon selber gemacht hat, um halt die Wahlen zu gewinnen. Also so eine völlig abstruse Logik.
Putin hat das genau nötig, einen veralteten Rentner-Doppelagenten umzubringen, damit er besser in der Wahl steht.
Ja, die haben halt nicht gesagt, dass er 90% Zustimmung hat.
Ja. Ja. Also ja, das sind unsere Medien, so berichten sie, vollkommen daneben. Rosa Merkel hat einen Pluspunkt, weil sie nichts sagte. Genau. Ja, unglaublich. Ja. Ich habe jetzt nicht alle deutschen Medien verfolgt, natürlich, aber...
Da kriegst du doch Kopfschmerzen irgendwann, oder?
Mhm. Ja, definitiv. Genau, was wir vor uns auch angesprochen hatten, okay, morgen sind die Wahlen in Russland, also von daher macht es aus diesem Sinn absolut keinen Sinn, warum Putin sowas machen sollte. Und dann haben wir natürlich noch in diesem Jahr die WM, die Fußball-WM in Russland. Und ich denke mal, oder ich vermute mal, das gefällt den Engländern auch nicht, wo sich vielleicht ein paar Geheimdienstagenten, die Fußballfans sind, gesagt haben, denen werden wir richtig schön Salz in die Suppe schütten und deswegen machen wir mal diesen Anschlag. Weil die Engländer haben ja eh ein Problem, dass sie nicht die WM gewonnen haben, sondern
ja, Russland. Um nochmal auf den Kriminalfall zurückzukommen, was da jetzt passiert ist mit dem Skripal. Die normale Vorgehensweise, zumindest war es, glaube ich, noch vor einigen Jahrzehnten so, ist ja eigentlich, wenn so ein Fall passiert, dass man erstmal die Fakten aufnimmt. Erstens, ja, von den Fakten haben wir jetzt nichts mitbekommen. Zweitens, wer profitiert davon?
Ja.
Und dann geht man von dieser Frage aus auf die Suche nach Antworten. Und wer profitiert denn von diesem Anschlag? Profitiert Putin davon? Absolut nicht. Und wer profitiert davon? Die westlichen Mächte, indem sie eben Putin rechtzeitig vor der Wahl irgendwie irgendwas wieder anhängen, damit man ihn noch weiter verteufeln kann.
Ja, und um halt die Sanktionen weiterhin zu rechtfertigen. Das ist ja dann halt diese Strategie, wie gesagt, halt eine Freundschaft zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, um halt diesen wirtschaftlichen Konkurrenten so zu sabotieren. Ja, das kann man ja mit Sanktionen dann sehr gut machen. Da treibt man Keil in Europa und das wird ja damit weiter unterstützt mit dieser Strategie. Also Motivation ist ja da vom Westen.
Ja, und drittens, was sind die naheliegendsten Gründe, warum diese Sache dort stattgefunden hat? Erstens, dieser Skripal war eben ein MI6 Agent seit mindestens einigen Jahrzehnten. Das heißt, er wurde von dem Geheimdienst der Briten ständig kontrolliert, auch nachdem er offiziell 2010 dann in den Ruhestand ging. Wer sich ein bisschen mit Geheimdiensten auskennt, der weiß, dass sowas wie in den Ruhestand gehen eigentlich nicht existiert für Spione. Das heißt, wer hat die Fäden gezogen hinter ihm? Das waren bestimmt nicht die Russen, sondern MI6, die sich eben auch in Großbritannien befinden. Und wie gesagt, diese Chemiewaffen-Forschungseinrichtung befindet sich eben nicht sehr weit entfernt. Also wenn ich als Ermittler da hingehen würde, dann würde ich mir erstmal die Frage stellen, es ist ja schon interessant, dass diese Chemiewaffen-Forschungsinstitut so nah in der Nähe ist. Und dass eben genau dieses Gift oder eine ähnliche Variante dieses Gifts dort produziert wird. Und vielleicht dorthin gehen und mal ein paar Fragen stellen, bevor ich dann Putin als Täter darstelle.
Ich glaube, es war auch in einem der Artikel, die SOT von RT übernommen hat, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, ist, das Prozedere wäre ja eigentlich, dass dann auch dem quasi verdächtigten Staat ja eigentlich eine Probe des sichergestellten Chemiestoffes zur Verfügung gestellt wird. Und da ja verschiedene Labore weltweit Proben von diesem Kampfstoff haben, die haben aber alle quasi so eine Art, wie soll man das sagen, Fingerabdruck angehängt, der sie dann jeweils den Laboren zuordnet, ne? Also deshalb, also wenn es so ist, dann können sie ihn ja auch gar nicht zur Verfügung stellen, weil ja dann quasi Rückschlüsse gezogen werden könnten, wo er herkommt. Mhm. So.
Ja, es wurde halt das Pferd von hinten aufgezäumt, letzten Endes, so wie es unsere westlichen Staaten immer wieder machen.
Ja, und daran
erstmal Finger zeigen und dann mal anfangen mit der Untersuchung. Und dann mit der Zeit vergisst man das wieder und dann.
Ja, mit der Untersuchung erst gar nicht anfangen. Oder und wenn so. Sie stattfindet, dann findet sie hinter verschlossenen Türen statt und dann wird ein Bericht präsentiert, in dem sie dann sagen, ja, die Russen waren's. Ohne jegliche Fakten.
Oder es werden halt ein paar Brotgruben hingeschmissen, also die Bevölkerung glauben machen sollen, also dass eine Art von Untersuchung stattfindet.
Mal gucken, ob demnächst ein Polizist oder Inspektor stirbt in England, der sich irgendwie verplappert.
Die werden ja jetzt auch alle, jetzt das war heute, ich glaube auf RT in den Nachrichten, dass jetzt beim englischen Militär sollen jetzt alle gegen Anthrax, glaube ich, geimpft werden. Also wird so richtig schön Panik gemacht.
Ja. Und nicht nur das, sie wollen auch RT in Großbritannien verbieten. Zumindest ist das jetzt im Gespräch, weil die ja die schlimme Propaganda der Russen verbreiten, was ja eigentlich eher objektivere Tatsachen sind, die diese Medien verbreiten.
Genau, und weil sie die russische die westliche Propaganda in Frage stellen.
Das ist ja auch interessant. Ich meine, selbst wenn sie Propaganda betreiben wollten, haben sie es gar nicht nötig. Ja? Weil sie brauchen ja einfach nur diese dilettantische Vorgehensweise des Westens halt offenzulegen. Ja? Also man, das zeigt ja schon sozusagen. Also man muss sich da gar nichts ausdenken.
Ja, das ist ja auch das, was RT auszeichnet, in großen Teilen, dass sie eben ziemlich neutral berichten, einfach nur die Fakten auf den Tisch legen und dann können die Zuschauer sich ihr eigenes Bild von der Lage machen.
Ja, und die Fakten werfen eben kein gutes Licht auf den Westen.
Nee, absolut
das ist halt,
nicht.
Ja, das heißt, ja, da ist gar keine Propaganda nötig.
Mhm. Ja, und eine Sache noch zu diesem ganzen Prozedere. Also die Russen, die haben ja gesagt, dann, als diese Vorwürfe aufkamen, ja, okay, ihr müsst uns jetzt einfach diese Proben zur Verfügung stellen, dass wir zusammenarbeiten und rausfinden, was da eigentlich los war. Das haben die Engländer natürlich nicht gemacht, aber beide Länder, also England und Russland, sind eben Mitglied der OPCW, also dieser internationalen Organisation für das Chemiewaffenverbot, ne? Also da sind die beide Mitglied und da gibt es halt auch Standardprozeduren und eine Prozedur ist eben, dass man sagt, wenn sowas passiert, dann muss eben das betreffende Land, von dem vermutet wird, dass es vielleicht daher kommt, der Stoff, muss umfassend informiert werden und da müssen die Proben geschickt, also es gibt eine ganze Reihe von Standardprozeduren, die dann ablaufen für Leute, also für Länder, die halt diesen Vertrag unterschrieben haben. Und da das beide haben, müsste das eigentlich passieren. Aber die Engländer sagen halt so, nee, ist uns eigentlich alles egal und wir beschuldigen euch jetzt einfach mal. Aber das wäre schon wieder viel zu kompliziert, ne? Vielleicht ist halt einfach einfacher, dann zu sagen, ja, Putin hat dann persönlich die Ampulle da irgendwie vorbeigebracht.
Mhm. Ja, es entlarvt halt auch diese kriegstreiberische Motivation, die dahinter steht, weil sag ich mal, wenn die Staaten jetzt das Interesse hätten, dass wir friedlich quasi kooperieren zwischen den Ländern sozusagen, wenn das die Motivation wäre, würde man, wenn so ein Fall auftritt, das, wie du sagst, halt überhaupt erstmal aufklären, bevor man überhaupt so einen Vorwurf formuliert sozusagen. Man will ja nicht direkt die Schuld aussprechen, das könnte ja eskalieren. So. Mhm. Aber da man das so direkt macht, so bevor man irgendwie was genau weiß, zeigt das ja schon, darum geht's, ja. Das will man erreichen. Ja, man will polarisieren, man will provozieren, ja. Das zeigt schon die Motivation. Allein das, allein die Reihenfolge sozusagen, dass es zuerst die Anschuldigung gibt und dann, wenn überhaupt, die Untersuchung.
Mhm. Also letzten Endes ist es der Kalte Krieg 2.0, wo wir uns gerade mittendrin befinden. Und es, wie wir es auch schon vor uns hatten, ist teilweise wie in einem Film, was da halt geschieht. Also, Das ist letzten Endes unglaublich. Also es werden Behauptungen aufgestellt und man sieht überall nur noch Propaganda, außer von russischer Seite. Jetzt versuchen wieder ordentlich zu diskutieren und zu reden, die Fakten ranzuholen, und die andere Seite spielt vollkommen verrückt und behauptet nur und stellt Sachen in den Raum.
Ich glaube, da wir uns jetzt gerade mittendrin befinden, ist uns nicht wirklich klar, wie absolut absurd und extrem sich das in den letzten Jahren wirklich entwickelt hat. Ich glaube, wenn man jemanden vor 30 Jahren das präsentiert hätte, was heute so abgeht, der würde auch denken, was ist schon passiert. Das klingt wie Orwell.
Ja, es ist so ein schleichender Prozess. Das ist der Trick, so diese Veränderungen ganz langsam einzuführen, dass man das nicht so mitbekommt. Dass vielleicht auch Medien, die mal wesentlich objektiver berichtet haben, so plötzlich dazu, oder nicht plötzlich, sondern ganz langsam und gemächlich dazu übergegangen sind, nur noch subjektive, einseitige Meinungen zu verbreiten und gar keine ausgewogene Darstellung mehr.
Aber
man hat die Marke halt noch im Kopf so. Man denkt, ja, der Spiegel, das ist doch ein Qualitätsmedium. Das weiß man noch von früher so. Und man merkt gar nicht, dass der Inhalt gar nicht mehr dazu passt, zu der Erinnerung, die man vielleicht hatte, wie das mal war.
Genau, und was ja auch dann also zu der Verunsicherung also dann noch beiträgt, ist also, dass manchmal dann hin und wieder also mal ein etwas hochwertigerer Artikel eingestreut wird in diesen Medien, also der nicht so propagandistisch erscheint. Und dann wird wieder von demselben Medium dann auch wieder also Dinge in die Welt gesetzt, die eigentlich total unlogisch sind.
Die Frage, ob es bewusst ist oder Zufall.
Das ist vielleicht das der Zuckeranteil an dem Gift. Damit man
das nicht halt, alle abspringen.
Ja, damit man es eher schluckt halt.
Aber wenn man sich auch öfters mal Kommentare durchliest, sind da schon immer sehr gute dabei, die das auch hinterfragen, die auch sagen, nee, es kann nicht wahr sein, jetzt fangt ihr wieder damit an. Also es gibt durchaus noch Menschen, die halt auch darüber nachdenken und die das auch anzweifeln. Zum Glück. Aber
deswegen haben ja die meisten Medien die Kommentare deaktiviert.
Also oder werden zensiert.
Ja, oder zumindest für die strittigen Themen sind ganz oft die Kommentare deaktiviert. Also das ist mir schon sehr oft aufgefallen, weil ich meine, es sieht halt einfach auch nicht so gut aus, wenn 90% der Kommentare halt sagen, was für ein Quatsch schreibt ihr jetzt hier schon wieder. Ne?
Ich denke mal, oder ich frage mich halt gerade, ob das auch nicht richtig geschickt eingefädelt wurde aus irgendwen von einem anderen Level, weil halt, wir hatten ja vor uns gehabt, dass halt, also der Skripal ist ja nicht der Erste, gab es ja diesen Litvinenko mit dem Plutonium, der vergiftet wurde, Nemtsov.
2006 war das, ja.
Genau, und halt mehrere andere Fälle, MH17, das immer wieder Stück für Stück alle paar Jahre das passiert, und irgendwann vermute ich schon, dass sich das auch bei den Leuten festsetzt. Ja klar, das sind ja auch wieder die Russen, natürlich, die haben ja auch das andere gemacht.
Und das, ja, und das und das. Das ist interessant, ja. Also man hat wie diesen Litvinenko-Fall, der auch dubios war. Das war ja so eine ganz komische Indizienlage, die irgendwie dann angeblich russischen Agenten in die Schuhe geschoben wurde, dieser Mord, obwohl das so klar gar nicht war. Aber es reicht, glaube ich. Leute erinnern sich, ja, stimmt, da war irgendwas 2006. Ja, das war irgendwas mit russischen Agenten. Ja, wieder die Russen. Also
Ist
so eine vage Erinnerung. Man hat dann schon vergessen, dass es so klar eigentlich gar nicht war und dass es bewiesen schon gar nicht war und war es auch nicht, wenn man sich das im Einzelfall anguckt. Aber das funktioniert dann, weil Leute vergessen das halt natürlich, besonders wenn sie diese Informationsflut ausgesetzt sind die ganze Zeit.
Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ist so ein bisschen ist wie der Geschichte mit dem Wolf, ne? Dass der Westen da so oft einfach
geschrieben hat. Das ist, glaube ich, sogar eine russische Geschichte, oder?
Ah ja, ich weiß gar nicht mehr, ne? War das mit dem kleinen Jungen, der immer
Wolf
schreit? Das wäre natürlich.
Echt, aber dann kann das ja nicht stimmen, wenn das von den Russen kommt. Dann
ja, stimmt, genau. Das gar nicht. aber was ich sagen wollte, ist, dass. Also ich glaube, Jörg oder irgendjemand hat es am Anfang auch schon mal gesagt, dass es halt so oft jetzt schon passiert ist, dass da irgendwelche abstrusen Geschichten aufgetischt wurden, dass viele Leute, glaube ich, einfach auch schon abschalten, wenn sie das hören. Weil ich meine, man muss sich das mal überlegen, wenn man diese Geschichten sich mal anhört, ne? Sowjetischer Geheimdienst, also Putin höchstpersönlich vergiftet jemand mit Plutonium. Putin höchstpersönlich schießt ein Passagierflugzeug ab. Putin höchstpersönlich tötet irgendwelche Leute, ne, in Großbritannien. Also das sind ja alles für sich genommen schon, also es wäre ja total krass, wenn es wirklich so wäre. Es ist ja heftig, also es sind heftige Anschuldigungen, die da passieren. Ne? Das sind Kriegsgründe eigentlich schon fast. Ne? Mhm. Und aber es ist halt immer so, es wird wieder so eine Geschichte aufgetischt und dann ja passiert halt nichts. Ne? Dann wird wieder so eine Geschichte aufgetischt, so naja gut, also irgendwann denken sich Leute, glaube ich, auch so, ja Moment, also irgendwie das ergibt doch alles keinen Sinn. Also wenn oder schalten dann einfach ab und sagen sich so, was? Also ach, irgendwie, ne, also vom Gefühl her, also ich glaube, die übertreiben es auch mit diesen Sachen irgendwie und das irgendwann nimmt es doch auch kein Mensch mehr ernst. Mhm.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das ist eine Fabel von Aesop und sie heißt Der Hirtenjunge und der Wolf, also nicht Russland, sondern kommt woanders her.
Danke, Wissenslücke geschlossen.
Also stimmt es doch, ja?
Ja, es ist doch richtig, weil es kommt aus Griechenland.
Ah, okay. Wobei, ich weiß nicht, den kann man jetzt auch nicht mehr so trauen.
Stimmt. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Gründe eingehen, warum sich unsere Medien und die westliche Politikwelt so auf den Wladimir Putin eingeschossen hat und warum er als Bösewicht überhaupt dargestellt wird. Was hat er denn überhaupt verbrochen, dass man überhaupt zu dem Schluss kommt?
Also er hat auf jeden Fall verbrochen, also dass er, also ein zerrüttetes Gebiet, also was einst also die Sowjetunion war und die mehr oder weniger halt also regiert wurde von, also die eigentlich unter westlichem Einfluss stand, ja, dass er die halt dem Westen, sage ich jetzt mal so, abgegriffen hat, also die Wirtschaft gestärkt hat, also das Militär gestärkt hat, also das Land wieder aufgebaut hat. Ja, und genau.
Naja, und dass er seine Ressourcen halt gegen Rubel und Yen handelt, also alternative Währungen zum Dollar, was er den Dollar als Petrodollar sozusagen dann schwächt.
Also er ist einfach ein großer Widerstand gegen den Westen, weil er eben nicht das macht, was die wollen. Richtig. Und halt Russland oder die damalige Sowjetunion wurde halt auch vor allen Dingen durch westliche NGOs zerstört, richtig ausgebeutet. Darüber hatten wir auch eine Show vor mehreren Monaten mal gemacht, genau. Die halt das Land zerstört haben. Und Putin war halt dann derjenige, der im Klartext gesprochen hat, nee, so geht das nicht. Und er hat dann diesen, ich komme jetzt, Rodorkovsky, glaube ich, ausgewiesen hat, diesen korrupten Oligarchen und wirklich eine Linie gezogen hat. Und zum Glück hat er das so gemacht.
Genau, das waren diese Oligarchen gewesen, also die auch also mit verschiedenen westlichen, mit diesen NGOs und westlichen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben, um das Land also ausplündern zu lassen und unter westlichen Einfluss zu bringen und damit also wirklich in so eine Art Vasallenstaat zu verwandeln.
Genau,
so zum wie Deutschland. Glück.
Wenn das alles nicht interessiert, dann kommt noch als nächstes Argument Gender Politics, ne? Das ist ja dann auch immer gerne hier im Westen.
Ach so, dass das Russland Schwule verteufeln würde und so weiter.
Ja. Das ist wirklich immer so ein Ding, ja.
Ja, also kurz zusammengefasst, also das erste große Verbrechen war, also Verbrechen in Anführungszeichen von Putin war eben, dass er nach dem Zerfall der Sowjetunion, was durch westliche Mächte hauptsächlich vorangetrieben wurde, indem das Land eben in viele Einzelstücke zerfallen ist, eben die Bruchstücke sozusagen wieder aufgesammelt hat und es gewagt hat, das Land wieder aufzubauen, ohne dass es unter der westlichen Herrschaft weiterhin sozusagen besteht. Das war...
der Lavrov bewertet es dann auch nochmal ganz interessant, indem er halt sagt, alles, was da jetzt passiert, ist quasi auch wie so ein Aufbäumen der westlichen Mächte, die nicht einsehen wollen, dass ihre Dominanz in der Weltpolitik halt abnimmt, ne? Und dass sich geopolitische Sachen verschieben. Und der Bulli kann halt nicht aufhören und haut halt bis zum Ende.
Hm. Macht sich immer alberner, wie wir es gerade haben mit dem Fall von Skripal. Also
ich glaube auch, dass das, man kann es eigentlich so zusammenfassen, Russland und vielleicht auch die Achse Russland-China ist halt auf der weltpolitischen Bühne einfach ein massives Schwergewicht und die Zeiten der amerikanischen Hegemonie sind halt definitiv vorbei, auch sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Als auch überhaupt, und das hat sich halt in den letzten Jahren an vielen Beispielen gezeigt, also ne, Syrien, Ukraine und so, also Russland hat eigentlich sehr klug einfach Sachen gemacht, und um seine eigenen Interessen zu schützen, und Amerika konnte halt nichts tun, außer rumheulen. Und das ist halt auch so der Punkt. Also ich habe so den Eindruck, auch bei dem Fall, es wird ja immer grotesker, ne? Also wirklich von Mal zu Mal wird's absurder, und es ist wirklich wie so ein kleines Kind oder wie so ein kleiner Schulschläger oder so, der halt einfach keinen Rückhalt mehr hat und nichts mehr machen kann, der dann halt wirklich so ganz niedere Dinge macht, ne? Also so nach dem Motto, aus Frust noch ein kleines Kind verprügelt oder so, weil das schafft er gerade noch so. Und also es ist wirklich so Tiefschläge unter die Gürtellinie auf so eine absurde Art, oder wir vermiesen denen jetzt die Weltmeisterschaft. So, ne?
Also, oder Olympia.
Ja. Also, das halt alles politisiert wird, was ein Sport ist, was wir letztes Mal auch hatten, und alles damit zertreten wird.
Ja, auf so eine ganz niedere Art. Also,
ja. Ja, wirklich ein kleiner Tyrann. Kann man es, oder große Tyrannen kann man die bezeichnen, die westlichen Länder. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Ausnahme gibt. Deutschland ist vielleicht immer noch so halbwegs in der Mitte. Und
ist halt die Frage, wie man westliche Länder definiert. Wenn man sie durch die Regierung definiert, dann schon. Aber ich denke, in jedem westlichen Land gibt es auch einen großen Anteil der Bevölkerung, der eben schon zumindest teilweise durch die Propaganda durchsieht und einfach auch keinen Bock mehr drauf hat.
Ja, ich habe den Eindruck. Ich kann mir auch vorstellen, also von der wirtschaftlichen Seite her, ich meine, die leiden ja zum Beispiel unter den Sanktionen einerseits, aber unterstützen ja auch lobbyistisch viele der Politiker hier, die auch also die Sanktionen mit befürworten. Da frage ich mich also, in welche Richtung das dann auch noch gehen könnte.
Interessant wäre zu wissen, es garantiert auch ein Thema in einer zukünftigen Shows, was Pierre Lescotron geschrieben hat, halt auch die kosmischen Aspekte. Ich frage mich halt immer, wissen die, was abläuft an unserem Himmel, dass halt immer mehr Himmelskörper runterstürzen? Ist es eine Ablenkung dafür? Wird demnächst irgendwas passieren? Das sind natürlich alles nur Vermutungen, aber was passiert denn noch im Hintergrund? Weil es ist halt, die Geschichten werden halt riesig aufgebauscht, und ja, was könnte dann noch ablaufen? Weil, wie gesagt, ich glaube, es war ein englischer Astronom, hat gesagt, man braucht halt den Kalten Krieg, um halt von diesen kosmischen Ursachen abzulenken. Und wenn man das jetzt so betrachtet, ist es ja wieder ein Kalter Krieg, wo wir stattfinden, und der halt auch von allen anderen Sachen ablenkt, was auf unserer Erde geschieht. Wir müssen ja zum Beispiel halt mal anschauen, wie das Wetter momentan verrückt spielt oder auch weltweit verrückt spielt. Wir haben momentan wieder eine Kältewelle, wo Putin jetzt wieder kaltes Wetter rübergeschickt hat und hat lauter solche Sachen. Also es passiert wahnsinnig viel auf der Erde, und das sind natürlich dann solche Nebenschauplätze, die aufgebaut werden, wo halt alle Leute hinschauen, aber man sehr oft halt die anderen Sachen übersehen werden, die viel größer sind und viel mehr Auswirkungen haben können. Zum Beispiel, dass halt auch die Unwetter immer mehr ansteigen, zum Beispiel auch in der Schweiz letzten Jahres, auch in Deutschland immer mehr Schäden zustande kommen. Also ist zumindest eine Vermutung. Oder müsste man weiter untersuchen, was dann noch so stattfindet?
Spielt ja auch der Anstieg der Kometenaktivität mit rein, die eben auch in dem Buch von Pierre Lescotron erwähnt wird, das Buch, was wir veröffentlicht haben, mit der Erdveränderung und die Mensch-Kosmos-Verbindung. Genau. Und interessant ist halt auch, dass die Russen jetzt eine Waffe entwickelt haben, die, glaube ich, mit 20 Mach Geschwindigkeit Objekte auf der Erde sozusagen treffen kann und so wie ein Komet sozusagen herunterkommen können. Und wenn in Zukunft wirklich ein Komet, ja, was ja eigentlich täglich passiert, in kleinere Brocken, dass die auf der Erde fallen, dass wenn so ein größerer mal runterkommt, dass dann natürlich schnell die Schlussfolgerung von unseren westlichen Oberhäuptern gezogen werden könnte, dass eben die Russen ihre neue Waffe ausprobiert haben.
Ja, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, als ich über diese Rakete gehört habe. Und das war auch, mir fällt gerade der Autor nicht ein. Das hat auch dieser englische Astronom gesagt, dass halt es halt irgendwo ein Komet eingeschlagen und die haben gedacht, ja, das ist eine Atomrakete aus Russland, die haben dann Gegenschläge. Napier? Bitte?
War das Napier?
Ja, und da gibt es noch einen anderen.
Victor Klub.
Klub und Napier, ja, genau. The Cosmic Winter heißt das Buch. Gibt's leider nicht mehr so gut erhältlich und auch nur auf Englisch. Aber er hat genau dieses Szenario am Anfang seines Buches geschildert, dass eben irgendwo schlägt, glaube ich, in den Niederlanden was ein und die vermuten halt, ja, Russland war das und die haben dann ihre Atomraketen gezündet und dann ging es halt los. Und letztendlich befinden wir uns jetzt in einer ähnlichen Situation oder genau in derselben Situation.
Ja, das Interessante, finde ich, ist auch die Frage, sage ich mal, was würde sich jetzt für die Menschen ändern, wenn plötzlich herauskommt, dass die Natur echt gefährlich ist, ja, und uns jetzt gefährlich wird durch diesen Wandel, ob man dann nicht plötzlich, sage ich mal, das Vertrauen in die Obrigkeit verlieren würde, ja.
Das halt auch,
weil es beruhigend ist sozusagen, wenn irgendwo was passiert, sagen wir mal, in Wahrheit würde ein Komet einschlagen, aber die Aussage ist dann, nee, das war eine Rakete, Testrakete oder so. Man hat dann immer das Gefühl, egal wie die Eliten motiviert sind, aber die haben alles unter Kontrolle trotzdem, ja. Also wir haben sozusagen, im schlimmsten Fall haben wir es immer noch mit Menschen zu tun. Aber wenn jetzt plötzlich, sage ich mal, so eine kosmische Dimension dazukommt, die vielleicht auch bedrohlich ist und sich herausstellt, dass die Eliten vollkommen ohnmächtig sind. Und schlimmer noch, ja, ich meine, vielleicht gibt es letztendlich, das ist jetzt sehr philosophisch, wenn ich das sage, aber vielleicht gibt es ja auch tatsächlich irgendwie einen Zusammenhang zwischen, naja, dem, was wir auf der Erde treiben und die Art und Weise, wie die Natur darauf reagiert. Also wenn man sich vorstellt, dass sozusagen ein Ungleichgewicht auf der Erde stattfindet, kann man ja sagen, die Welt ist im Ungleichgewicht, ja, dieser ganze Raubbau und so weiter, der da stattfindet, dass es vielleicht sowas wie eine Immunreaktion gibt im Kosmos oder im Sonnensystem, ja, dass sozusagen die Natur darauf reagiert, ja, und dass es vielleicht letztendlich einen Unterschied machen würde, wenn wir sozusagen einen guten Weg finden würden, also in Frieden auf der Erde zu leben, ja, dass das vielleicht dann auch eben dann keine Immunreaktion provozieren würde. Also ich meine, ist jetzt wirklich ein philosophischer Gedanke, aber das würde halt sehr entgegen dieser Elitenherrschaft, also das ist nicht im Sinne dieser Elitenherrschaft.
Genau, und das ist halt auch genau ein Zyklus, den hat Pierre Lescotron halt, ich glaube, das ist der dynastische Zyklus nennt er das, also ursprünglich aus China kam, wo es Zeiten gibt, wo es totales Chaos gibt, wo die politischen Führer total verrückt spielen und dann halt der Kosmos eingreift und halt alles kaputt macht sozusagen und dann geht's halt wieder von vorne los, ganz einfach gesagt. Und ich denke mal, genau in dieser Zeit werden wir uns höchstwahrscheinlich befinden. Zumindest sieht's danach aus.
Ja, ich fand das mal interessant. Also, ach so.
Ja, nee, genau, ich wollte noch ergänzen, dass halt, dass das sehr interessante Gedanken ist, also die du da aufgeführt hast. Und dass ja auch, also diese materialistische Weltsicht, also die seit mehr als 200 Jahren propagiert wird und sich also in die Köpfe der Leute so einbrennt, also dass die halt auch so eine Art von Denken verstellt, weil man kann ja halt so irgendwelche anderen Einflüsse, die werden dann gar nicht in die Gleichung mit einbezogen.
Ja, das ist gut, ja.
Absolut, ja, genau.
Ja. Genau. Ja. Nee, denke ich genauso in diese Richtung, ja. Okay, haben wir noch etwas zu den Giftanschlag auf Skripal?
BS. Bullshit.
Genau, das passt wirklich, ja. Bullshit, ja. Also, wie immer...
Eine Sache noch, das war, glaube ich, auch in irgendeinem Artikel, also dieses Foto mit den ganzen Leuten in Gasmasken und
mit den Feuerwehrmännern.
Und da waren ja dann die Polizisten dann einfach so ganz oder Feuerwehrmänner ganz normal dann so dazwischen.
Ja,
ja gut, also hätten sie eigentlich den Schutzanzug auch nicht gebraucht, ne? Aber sieht halt ein bisschen cooler aus auf dem Foto.
Mhm. Ich frage mich,
was mir dazu noch eingefallen ist, ja, auch in dem einen Artikel, also den ZOT-Redakteur, also Joe Quinn, geschrieben hat, da unter anderem auch geschrieben ist, dass einer von den also medizinischen Assistenten, die dann da vor Ort geholfen haben, also dass der dann nur durch die bloße Berührung oder wie auch immer, also von dem Skripal und dessen Tochter dann also ähnliche Symptome also bekommen haben soll.
Ich frage mich generell eigentlich dieses Schreckgespenst Giftgas sozusagen. Weil das ja immer so benutzt wird. So, ich meine, ich habe das in der letzten Sendung schon mal darauf hingewiesen. Ich meine, dass das so als besonders schreckliche Waffe gilt. Ich meine, die ist bestimmt schrecklich, das will ich gar nicht bezweifeln. Aber es ist immer viel schlimmer, als jemanden zu erschießen, ja. Oder irgendwie zu erstechen oder mit Bomben irgendwie umzubringen. Das ist immer viel schlimmer. Giftgas ist immer irgendwie so diese Grenze halt. Das wird immer so benutzt. Ich meine, wo kommt das her eigentlich? Also bezieht sich das auf den Holocaust, sage ich mal, sind das die Traumata, die da bedient werden? Oder auch Erster Weltkrieg, sag ich mal?
Mhm. Ja, das hat vielleicht mit dem Zweiten Weltkrieg angefangen und mit dem, was die Deutschen da angeblich veranstaltet haben mit dem Giftgas. Aber eben auch, was in Syrien eben gerade passiert und wie die westlichen Mächte, vor allem das Imperium USA, versucht eben die Assad-Regierung um Thron zu stoßen, sozusagen mit genau diesen Vorwürfen von Giftgas. Genau,
es ist ja psychologisch sozusagen. Also das wird ja irgendwie psychologisch benutzt, so. Dass Leute das besonders schrecklich finden.
Ja, es ist halt, es steht niemand mit einer Waffe vor dir, ne? Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sowas wie Senfgas ist im Ersten Weltkrieg, ja, hallo Krebstherapie, aber dann ist es ja wahrscheinlich in der Regel etwas, was unsichtbar und geruchlos ist, ne? Also das ist ja auch schon beängstigend, aber es ist dann irgendwie auch irgendwie haarsträubend, wenn man dann die Sicherheitshinweise von der britischen Regierung liest, ne? Mit dem Klamotten waschen und mit Babytüchern abreiben. Und irgendwie, das passt ja auch wieder vorne und hinten nicht zusammen. Also so, dass, also wie da Bevölkerung dann gewarnt wurde, wer sich da an den Orten aufgehalten hat, also wie die damit umgehen sollen. Also das passt ja irgendwie auch nicht, ne? Also wenn das so wahnsinnig extrem ist, warum ist da nicht noch viel mehr passiert irgendwie?
Ja, das ist genau, ja. Also es wäre ein Unterschied, wenn was weiß ich, da jetzt der Skripal erschossen worden wäre oder angeschossen.
Ja.
Das wäre nicht so effektiv wie ein Giftgas im Spiel ist.
Mit einer russischen Kalaschnikow.
Ja, vielleicht
oder mit einem Messer. Weil die Russen haben auch Messer benutzt. Mhm.
Ja, aber es ist ja wirklich, Vergiften, es hat ja immer sowas Feiges, ne? Das ist ja immer hintenrum. Ja. Das ist ja nicht von vorne und das ist verschlagen und verlogen und das ist ja der Russe. Also im Endeffekt werden dann wieder Klischees bedient. Also so, und Klischees, die lustigerweise halt einfach drin sitzen, auch wenn sie, also jetzt werden sie wieder ausgesprochen, aber die lange nicht verwandt wurden, aber die sicher unsere Großeltern oder so, die kannten das noch im Zweiten Weltkrieg, ne? Also so, und das passt ja total zum verschlagenen Russen, dass er seine Feinde vergiftet.
Ja, es hat einfach, die haben das größere Extrem gewählt. Weil Kalaschnikow wäre zu einfach gewesen, auch ein Messer, sondern dieses Gift, wie gesagt, ist halt einfach durch die Vergangenheit sehr stark emotional geprägt und deswegen werden die das auch bewusst genutzt haben.
Ja, genau, das glaube ich auch.
Erzeugt größere Dramatik und gerade gesagt wurde von mir, dass halt eben dieses Feige und das passt dann auch zum Russen und so weiter, hat halt impliziert viele Bilder.
Ja, das ist interessant, das zu hinterfragen, einfach psychologisch. Mhm. Also, Also das erzählt schon viel dann.
Und man kann dann da auch, Kalaschnikow gibt es ja Millionen Mal, Milliarden Mal, keine Ahnung wie viel Mal, auf der Welt, das könnte jeder sein, also ein Giftgas kann halt doch nicht jeder erzeugen, ja. Genau. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben einiges besprochen, bestimmt nicht alles, aber vieles. Ja, wir hören uns dann auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Wir wollten ja eigentlich diese Woche über Patterson reden, aber ich denke mal, wir schaffen es bestimmt nächstes Mal, weil wir dachten halt einfach, das Thema ist jetzt viel brisanter, viel wichtiger, über diese Situation zu reden und einfach auch ein Gegengewicht zu geben in den Medien, auch wenn wir nur ein kleines Medium sind, aber immerhin. Und deswegen haben wir uns für diese Show entschieden. Deswegen sage ich von meiner Seite tschüss und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Ciao.
Tschüss.
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 Ciao.